mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Indianer besuchte seinen weißen Freund. Er verlässt sein Reservat, kommt in eine größere Stadt. Der Lärm der Autos, die vielen Menschen, all das verwirrt ihn zunächst. Und die beiden Männer, der Indianer und sein weißer Freund, gehen dann über eine belebte Straße und plötzlich tippt der Indianer seinen Freund auf die Schulter und sagt, bleib mal stehen, hier ist doch, was ich höre. Hör mal genau hin. Und der Weiße sagt, alles, was ich höre, ist das Hupen der Autos, das Lärmen der Leute, was soll ich hier schon groß hören? Nein, das meine ich nicht, sagt der Indianer. Ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen. Was? Du musst dich täuschen, hier gibt es überhaupt keine Grillen. Und selbst wenn es eine Grille gäbe, das Zirpen dieses Tierchens könnte man gar nicht hören, da der Lärm der Autos und des Verkehrs viel zu stark ist. Die beiden gehen weiter. Nach einigen Schritten bleibt der Indianer vor einer Hauswand stehen, wilde Weinpflanzen ranken an der Mauer. Er schiebt die Pflanzen ein wenig beiseite und siehe da, es sitzt eine Grille dort. Siehst du, habe ich doch gesagt, sagt der Indianer. Tja, meint der Weiße, ihr Indianer, ihr könnt eben besser hören als wir Weißen, daran sieht man es wieder. Aber der Indianer lächelt nur und sagt, nein, nein, das ist es nicht, du täuschst dich, mein Freund. Das Gehör eines Indianers ist nicht besser oder schlechter als das Gehör eines weißen Mannes, ich werde es dir beweisen. Er holt ein 50-Cent-Stück aus der Tasche, wirft es auf den Fußweg, es klimpert ein wenig und einige Leute, die in der Nähe stehen, schauen sich sofort danach um, nach diesem 50-Cent-Stück. Und schließlich nimmt es einer auf vom Boden und geht damit nach Hause. Siehst du, sagt der Indianer? Das Geräusch, das das Geldstück gemacht hat, war nicht lauter als das Zirpen der Grille. Und doch haben sich viele danach umgedreht. Warum? Der Grund liegt darin, dass wir stets das gut hören, worauf wir zu hören gelernt haben. Wir hören stets das gut, worauf wir zu hören gelernt haben. Woran wir zu hören, worauf wir zu achten gewohnt sind. An bestimmte Geräusche müssen wir uns erst gewöhnen, uns erst einhören gewissermaßen. Und was für das äußere Ohr zutrifft, das gilt für unser inneres Ohr ganz genauso. Auch bestimmte Dinge unseres Herzens hören wir nur, verstehen wir nur, wenn wir es lernen, darauf zu hören. Wenn wir unser inneres Gehör gewissermaßen schulen. Und sonst werden wir auch als Christen bestimmte Dinge, die Gott uns sagen und uns zeigen will, immer wieder überhören. Und das ist einer der Gründe, warum Paulus den Epheserbrief geschrieben hat, an den wir uns in der nächsten Zeit ja immer wieder heranwagen werden, gewissermaßen als eine Gehörschulung für Christen. Denn es war damals, als die ersten Leser diesen Brief vor sich hatten, genauso wie heute, bestimmte Inhalte unseres Glaubens, die kennen wir als Christen aus dem FF, dass Jesus Christus gestorben ist, um Sünder zu retten, dass der allmächtige Gott seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um sie zu erlösen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das alles sind Dinge, die uns vertraut sind, die kennen wir, die können wir auch erklären, aber an anderen Stellen, die die Bibel auch lehrt, da haben wir es nötig, dass unser Gehör immer wieder geschult wird. Und darum hat es der Apostel Paulus betont, zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, dass er es nicht unterlassen hätte, die Gemeinde den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren. Den ganzen Ratschluss Gottes. Also Paulus hat sich nicht auf ein Fastfood-Evangelium beschränkt gewissermaßen. Nach dem Motto Hauptsache unterhaltsam und kurzweilig und das Wichtigste kriegen wir damit schon rüber und ansonsten Hauptsache wir haben Spaß und müssen uns nicht zu sehr anstrengen. Dann wären die Briefe von Paulus wesentlich kürzer ausgefallen. Dann hätte er Postkarten schreiben können oder am besten Ansichtskarten noch. Dann wäre die Bibel überhaupt wesentlich dünner geworden. Nein, Paulus war schon sehr einfluss- und sehr einfallsreich in der Art und Weise, wie er sich auf seine Hörer einstellt. Er hat nicht über die Köpfe hinweg geredet und geschrieben. Er hat versucht, auf die Menschen einzugehen, die er vor sich hatte. Aber er hat ihnen immer auch ein gehöriges Maß an Mitdenken zugemutet, unabhängig von allen Bildungsfragen. Er hat jedem Christen ein gewisses Maß an Denkarbeit zugemutet. Nicht im Sinne einer intellektuellen Spielerei, sondern weil es wichtig ist. Warum? Weil Gott die Wahrheit, die er seinen Aposteln anvertraut hat, weil er die uns gegeben hat, damit wir sie kennenlernen sollen. Und die ganze Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, ist so kostbar, dass jeder von uns etwas versäumt, wenn er nicht versucht, möglichst viel von dieser Wahrheit in seinem Leben kennenzulernen, zu verstehen und dann auch umzusetzen. Paulus hat schon darauf geachtet, seine Leute nicht zu überfordern. Aber er hat die Gemeinde doch Schritt für Schritt mit Gottes großen Wahrheiten vertraut gemacht, weil er eines wusste. Er wusste, es geht um ein großes Ziel. Unser Glaube kann nur dann wirklich reifen. Unser Glaube kann nur dann stark und gefestigt werden. Wir können nur dann im Glauben wachsen. Wir werden nur dann Gott mehr lieben und Gott besser kennenlernen, wenn wir Stück für Stück mehr in seine Wahrheit hineinkommen. Das lohnt sich. Und so haben wir letzten Sonntag begonnen, den Epheserbrief miteinander zu studieren. Und wir wollen das ja immer wieder aufnehmen, diesen roten Faden, so dass es wie eine Fortsetzungsgeschichte gewissermaßen läuft, aber auch so, dass jemand, der gerade mal nur für diese eine Predigt reinkommt oder erst mit dieser einen Predigt einsteigt, auch schnell einen Zugang findet. Es soll also nicht so sein, dass jemand, der zum ersten Mal dann in Kapitel 3 auf den Epheserbrief stößt, dass er nichts mitkriegt, weil er die anderen Predigten vorher nicht gehört hat. Die kann er dann immer noch auf CD nachhören. Aber es soll ein Zusammenhang deutlich werden und doch jede Predigt auch für sich ganz verständlich sein. Und Paulus hat, wir sahen das letzten Sonntag in Vers 3 deutlich gemacht, Gott hat euch, ihr Epheser, und euch, ihr Christen hier in Hannover, etwas Großartiges anvertraut. Er hat uns einen großen Reichtum geschenkt. Er hat uns allen himmlischen Segen gegeben, also Segen, der nicht vergänglich ist, der nicht mit dem Alter und mit der Zeit seinen Wert verliert. Das hat er uns gegeben, Leute. So hat es Paulus in Vers 3 gesagt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und ab Vers 4 fängt Paulus dann an, dieses Geschenk des Segens Gottes gewissermaßen vor unseren Augen auszupacken. Schritt für Schritt. Sagt, jetzt guckt hin. Guckt hin, was Gott euch geschenkt hat, ihr Christen. Freut euch dran. Und ja, das ist interessant. Mit unserem Vers 4 heute fängt Paulus sofort an, diesen Reichtum gewissermaßen aufzublättern. Und wir wollen heute Morgen nur ein Geschenk rausgreifen. Das, was Paulus als erstes benennt. Wir wollen an den Segen erinnern, an den Paulus auch die Epheser als erstes erinnert. Und wir wollen sehen, welche Gabe Gottes er an die erste Stelle, an die Spitze stellt, gewissermaßen, seiner Darlegung. Womit hätten Sie angefangen? Wenn Sie einem Christen seinen Reichtum erklären sollten, den er durch den Glauben an Jesus Christus hat, womit hätten Sie begonnen? Schauen wir mal, wie Paulus beginnt. Es sind die Verse 4 bis 6. Wir lesen aber nochmal den ganzen Zusammenhang. Sie haben das alles vor sich. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So, und jetzt kommt's. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Punkt. Wir wollen noch einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du uns wirklich hilfst, zu verstehen, was dein Wort uns an dieser Stelle sagen will. Und dass wir das nicht einfach nur als ein intellektuelles Problem sehen, sondern dass wir wirklich begreifen, dass du hier zu unserem Herzen reden willst. Auch in diesen Versen. Bitte hilf uns, das zu erkennen. Amen. Also, das ist der erste Segen, den Paulus hier vor uns auspackt. Er sagt, Gott hat euch erwählt. Gott hat euch vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Auf die Frage also, warum gehören wir zu Gott? Und wir müssen jetzt dran denken, das ist das Grillenzirpen, an das wir uns jetzt gewöhnen müssen mit dem Horchen unseres Herzens. Auf die Frage, warum gehören wir zu Gott? Wodurch ist Gottes Segen in unser Leben gekommen, von dem Paulus in Vers 3 redet? Warum dürfen wir seine Kinder sein? Darauf antwortet Paulus zunächst nicht, weil ihr euch bekehrt habt, weil ihr zum Glauben gefunden habt, weil ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, weil ihr euch für Gottes Wort geöffnet habt. Das kommt alles später, im späteren Verlauf des Epheserbriefes noch. Aber Paulus beginnt nicht mit dem, was wir getan haben, sondern
Paulus beginnt mit Gottes souveräner Entscheidung. Er sagt, Gott hat euch erwählt und er sagt, Gott hat euch vorherbestimmt. Erwählung, wenn Sie eine Überschrift über Ihre Mitschrift schreiben wollen, können Sie schreiben, Gott entscheidet zuerst. Gott entscheidet zuerst. Das ist das große Thema heute Morgen. Und wir wollen uns jetzt dieses zuerst mal genauer anschauen und mit zwei Punkten entfalten, was eigentlich zuerst bedeutet. Gott entscheidet zuerst. Das heißt, erstens, Gott entscheidet vor meiner Entscheidung. Punkt. Das ist der erste Punkt. Gott entscheidet vor meiner Entscheidung. Der Urtext im Griechischen zeigt, dass diese Wörter wirklich das meinen, was wir auf den ersten Blick darunter verstehen. Also Vers 4, in ihm hat er uns erwählt oder auserwählt. Gott hat in souveräner Freiheit einzelne Leute dazu auserwählt, dass sie zu ihm gehören sollen. Und Paulus sagt, deshalb seid ihr gläubig geworden. Da steht im Griechischen die grammatikalische Form aurist. Einige kennen ja Griechisch, Ida zum Beispiel, ne? Und Ida weiß aurist, das bedeutet, kann bedeuten, es gibt verschiedene Aspekte, etwas Zupackendes, etwas Definitives. Gott hat auserwählt. Und so ist das hier gemeint. So meint Paulus diesen Aorist an dieser Stelle. Gott hat euch definitiv auserwählt. Das ist interessant. Gott hat zum Beispiel den Abraham auserwählt, um mit ihm das Volk Israel zu gründen. Gott hat den Mose auserwählt, um das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei herauszuführen. Und aus den Milliarden und Abermilliarden Menschen wählte Gott die Menschen aus, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben und errettet würden. Das besagt dieser Aorist hier. Er hat definitiv auserwählt, Gottes Kinder zu werden, an Jesus zu glauben. Gott erwählte ganz bestimmte Menschen als seine Kinder. Und das heißt, er erwählte sie dazu, gerettet zu werden und auf ewig in den Himmel zu kommen. Und wenn wir das hören, dann stockt uns erstmal der Atem. Das ist wie dieses Grillenzirpen, das die Menschen in der Stadt überhören. Steht ja an mehreren Stellen in der Bibel. Diese Seite Gottes ist uns völlig fremd. Und wir sagen, ist das ein Missverständnis? Wie kann Gott den einen erwählen und andere möglicherweise nicht erwählen? Und bedenken Sie, damit fängt Paulus an, diesen Brief. Deswegen müssen wir auch heute drüber reden, wenn wir über den Epheserbrief reden. Paulus fängt damit an. Man kann jetzt fragen, ob das taktisch sehr klug war, damit gerade anzufangen, ob das diplomatisch gewesen ist, das gerade an den Anfang zu stellen, ob Paulus nicht in die ersten Verse etwas weniger Anstößiges hätte hineinschreiben können. Aber er bekräftigt das. Er sagt in Vers 4, Gott hat euch auserwählt, und in Vers 5 bekräftigt Paulus dieselbe Tatsache nochmal mit einem anderen Ausdruck. Er sagt, Gott hat, so steht es hier, uns vorherbestimmt. Also damit ist wirklich jeder Zweifel eines Missverständnisses, jede Möglichkeit ausgeschlossen. Paulus sagt nicht, Gott hat es vorher gewusst, sondern er sagt, Gott hat es vorher bestimmt. Und da schießt uns natürlich gleich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in den Kopf. Ist das denn gerecht? Natürlich steht dann in Vers 6 noch, er hat uns begnadet durch Christus, also in dem Geliebten. Aber wir fragen ja, warum ausgerechnet uns? Warum hat er nicht alle begnadet? Wie kommt Paulus nur dazu, so etwas zu behaupten? Und liebe Gemeinde, das behauptet Paulus nicht nur hier, das ist nicht mal gewissermaßen ein Ausrutscher, sondern das schreibt er an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 8, da sagt Paulus, diejenigen, die Gott zuvor ausersehen hat, also herausgewählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Und dann sagt er weiter in Römer 8, Vers 29, die Gott vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Gibt es keinen Zweifel. Jesus hat das Gleiche gesagt. Schauen Sie mal, Johannes 6, Vers 44, da sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen. Das heißt, es kann niemand Christ werden. Es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 44. Oder Matthäus 11, Vers 27, da sagt Jesus, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Also niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und der Bibeltext, den uns Bruder Nordzig eben vorgelesen hat, der sagt das Gleiche. Da hieß es, als das die Heiden in Antiochia hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, und wie geht's dann weiter? Die zum ewigen Leben bestimmt waren. Gemeint ist, die zum ewigen Leben vorherbestimmt waren. Also, verstehen Sie, darauf stößt man in der Bibel auf Schritt und Tritt, wenn man erstmal gelernt hat, dieses Grillenzirpen nicht zu überhören. Die Bibel ist voll mit dieser These. Und Gott hält es offenbar für ausgesprochen wichtig, dass wir diese Lehre nicht überlesen. Deswegen kommt sie so häufig vor. Und hier im Epheserbrief steht sie gleich steil und schroff im Eingangstor des Briefes. Und wir wollen uns jetzt behutsam an diese Lehre herantasten, gewissermaßen, und Gott bitten, dass er uns ein wenig verstehen lässt, warum er es so gemacht hat und warum er uns das mitteilt. Also, aber das ist das Erste, was wir feststellen. Gott entscheidet vor meiner Entscheidung. Und dann unser zweiter Punkt, mit dem wir dieses zuvor erläutern. Zweitens, Gott entscheidet vor Grundlegung der Welt. Zweitens, Gott entscheidet vor Grundlegung der Welt. Schauen Sie, das steht hier wirklich so in Vers 4. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, Aorist, ehe der Welt Grund gelegt war. Ehe der Welt Grund gelegt war. Also bevor wir geboren wurden, was heißt bevor wir geboren wurden, bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde, hat Gott seine Kinder bereits erwählt und vorherbestimmt. Das steht hier. Und das schreibt Paulus einfach so. Mehr noch, ja, er bejubelt das gerade dazu. Also diese Verse, wenn Sie das mal lesen, die gehen ja dann noch weiter, die haben nicht so den Charakter einer grüblerischen Abhandlung, sondern eher eines fröhlichen Lobliedes, eines begeisterten Lobliedes. Paulus sagt nicht, also liebe Mitchristen, ich weiß, jetzt kommt ein harter Brocken, bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich komme nicht umhin, euch zu schreiben, dass ihr Christen wurdet, weil Gott euch erwählt hat. Es ist nun mal so, das schreibt Paulus nicht. Sondern er sagt, gelobt sei Gott, er hat uns erwählt, er hat uns vorherbestimmt, zu seiner Ehre. Und es braucht ja nicht den Scharfsinn eines Paulus, um zu merken, dass das eine sperrige Wahrheit ist, auch für schlichtere Gemüter. Und trotzdem jubelt Paulus, weil er den Trost und den Reichtum sieht, der in dieser Tatsache liegt. Und jetzt sehen Sie es mal einen Augenblick von dieser anderen Seite. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann kann er wissen, Gott hat mich erwählt. Noch bevor ich überhaupt etwas von ihm ahnte oder etwas von ihm kannte, noch bevor die Welt erschaffen wurde, bevor Gott die Welt erschuf, hat er mich gesehen. Noch bevor Gott wusste, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer bestimmten Mutter mit einer bestimmten Haarfarbe geboren werden würde, das wusste er alles. Aber noch bevor das alles geschah, hat er mich schon für sich rausgeholt. Erwählt er mich zum ewigen Leben, legte er fest, dass ich eines Tages sein Kind sein sollte und für ewig leben würde. Können Sie sich eine größere Würde vorstellen über Ihrem Leben? Dass der allmächtige Gott das mit Ihnen gemacht hat vor Grundlegung der Welt? Vor mehreren tausend Jahren? Da sagt er, Wolfgang Nestvogel, und du wirst zu mir gehören. Und du wirst mein Kind sein. Unvorstellbar. Und Paulus sagt, wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann gilt das für dich. Dann darfst du das so von dir sagen. Dann stimmt das so für dich. Du gehörst deshalb zu Jesus Christus. Du hast dich deshalb bekehrt. Du bist deshalb umgekehrt von deinem alten Leben, weil der allmächtige Gott dich souverän dazu auserwählt und vorherbestimmt hat. Und deswegen hat er dich dann auch begnadigt. Das heißt, aus der Ewigkeit heraus hat Gott seine Hand nach dir ausgestreckt. Aus der Ewigkeit heraus, als ich noch nicht geboren ward, da hat er dich schon gesehen. Da hat er schon dich unter seine Fittiche genommen. Wenn ein Mensch das von sich selbst behaupten würde, dann würde man sagen, der Kerl ist übergeschnappt. Ja, ganz klar. Aber Paulus erklärt das hier im Namen Gottes für jeden Christen. Und nicht nur Paulus, sondern auch Jesus, und das geht durch die ganze Bibel hindurch. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Beginnen Sie jetzt ein wenig zu ahnen, warum das ein Loblied geworden ist. Aber einige knifflige Fragen sind damit natürlich nicht vom Tisch, und die wollen wir jetzt auch noch ein Stück weit angehen. Sind wir denn nicht Marionetten, sagt einer? Ist es da nicht völlig egal, wie wir leben, was wir machen? Wenn wir sowieso erwählt sind, dann ist ja alles, was wir hier in dieser Welt tun, völlig bedeutungslos. Ich will Ihnen sagen, so haben das sogar manche berühmten Prediger gesehen. Also der berühmteste war wahrscheinlich John Wesley, der große Evangelist, also einer der großen Evangelisten Englands im 18. Jahrhundert. Der hat das wörtlich so gesagt: Wenn das wahr ist, dann ist ja alles Predigen umsonst. Es ist unnötig für die Erwählten, denn sie werden mit oder ohne Predigt sowieso gerettet. Und es ist sinnlos für die, die nicht erwählt sind, denn sie können unmöglich errettet werden. Klingt ganz logisch, was Wesley schreibt. Aber Wesley hatte einen guten Freund und einen mindestens genauso begabten Evangelistenkollegen, und das war George Whitefield. Und George Whitefield, das war übrigens der, der angefangen hatte, damit im Freien zu predigen, im 18. Jahrhundert. Und der ist John Wesley dazu gebracht, dass er predige auch im Freien, geh auch raus zu den Menschen und rufe sie mit dem Evangelium. Wissen Sie, was George Whitefield auf diese Frage von John Wesley geantwortet hat? Die haben einen ziemlich öffentlichen Briefwechsel darüber geführt und sich gegenseitig manchmal bis an die Grenze des Freundlichen gefetzt, muss man schon sagen. Aber Whitefield hat folgendermaßen geantwortet. Er hat gesagt: Oh Sir, Wesley, was ist denn das für eine Logik? Hat nicht der Gott, derselbe Gott, der die Errettung für seine Erwählten verordnet hat, genauso verordnet, dass die Predigt des Wortes das Mittel ist, durch das er sie zur Errettung bringen wird? Also Whitefield sagt ganz einfach: Lieber Wesley, derselbe Gott, der sagt, es geht über die Erwählung, derselbe Gott sagt, und die Erwählten sollen durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch Evangelisation zum Glauben gerufen und dadurch gerettet werden. Und genauso wie Whitefield sagt es auch die Bibel. Die Bibel sagt, die Erwählten kommen dadurch zum Glauben, dass sie die Verkündigung des Wortes Gottes hören. Und das führt zu ihrer Bekehrung. Und so werden sie gerettet. Und dann erfahren sie: Du bist von Ewigkeit her von mir gerufen worden. Man hat das immer wieder erklärt mit einer großen Tür. Von außen stehen sie davor. Und da steht über dem Türrahmen, also angenommen, wir stehen jetzt hier von außen davor, Jesus ruft: Kommt her zu mir. Ich will euch retten. Und dann gehen wir zu Jesus, wir glauben an ihn, wir rufen ihn als unseren Retter an. Und dann schauen wir uns dieselbe Tür von innen an und dann sehen wir darüber stehen: Du wurdest erwählt vor Grundlegung der Welt. So macht die Bibel beides gleichzeitig und ausdrücklich deutlich. Sie sagt: Gott ist souverän, Gott ist der König. Gott ist der König, der darüber bestimmt, wer in seinem Reich dabei sein darf. Und sie sagt zugleich: Gott ist der Richter. Gott ist der Richter, der den Menschen voll bei seiner Verantwortung packt und ihn nach seinem Glauben fragt. Und so lehrt die Bibel genauso die Souveränität und Erhabenheit Gottes auf der einen Seite und die volle Verantwortlichkeit des Menschen auf der anderen. Wir haben in der Bibel eine Fülle von Aussagen. Ich bringe, wenn ich das nächste Mal über den Zusammenhang predige, mal eine Liste damit mit. Die kann sich dann jeder mit nach Hause nehmen. Eine Fülle von Aussagen darüber, dass Gott sagt: Bekehre dich, du bist voll verantwortlich. Und eine Fülle von Aussagen darüber, dass die Bibel deutlich macht: Du bist gerettet worden, weil Gott dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und wissen Sie, manchmal stehen diese beiden Wahrheiten innerhalb einer Bibelstelle. Also Paulus macht das mal zum Beispiel in Galater 4, Vers 9 deutlich. Da sagt er: Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt. Und dann fügt er hinzu: Ja, viel mehr von Gott erkannt worden seid. Verstehen Sie, in einem Vers. Oder Jesus sagt das mal in Johannes 6, Vers 37, da macht er das ganz deutlich, dass diejenigen zu ihm kommen werden, die der Vater zu ihm schickt. Johannes 6, Vers 37, da sagt er: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und dann fügt er im nächsten Satz hinzu: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wieder haben sie beides. Der Vater gibt Jesus seine Leute. Und wir sind aufgerufen, zu ihm zu kommen, und wer immer zu ihm kommt, der wird von ihm nicht hinausgestoßen werden. Und wissen Sie, das ist ganz erstaunlich, dass die Bibel diese beiden Wahrheiten ausdrückt und beieinander hält. Damit nimmt die Bibel etwas vorweg, was die moderne Physik knapp 2000 Jahre später auch entdeckt hat. Nämlich, dass es spezielle, komplexe Wahrheiten gibt, die man mit unserer normalen Alltagslogik, die sonst ganz gut formuliert, nicht sinngemäß sinnvoll ausdrücken kann. Also für die Alltagsfragen, da funktioniert die alte Logik von Aristoteles. Also Sie können nicht gleichzeitig hier im Gottesdienst sitzen und in Mallorca am Strand liegen. Das geht nicht. Sie können entweder nur hier sein oder dort zur selben Zeit, also Sonntagmorgen um 11.
Ich will Sie jetzt nicht auf Gedanken, falsche Gedanken bringen, dass Sie sagen, ich wäre lieber in Mallorca am Strand. Mal gut, dass wir heute hier sitzen, sonst wären wir allein. Also, da geht nur entweder oder. Aber es gibt bestimmte kompliziertere Wahrheiten, die lassen sich nicht mit dieser Entweder-oder-Alltagslogik erfassen. Und Sie wissen, die moderne Physik hat das etwa am Welle-Korpuskel-Dualismus deutlich gemacht, dass man Licht so darstellen kann, dass es aus Wellen besteht und dass es aus Teilchen besteht. Und für unsere Alltagslogik ist das ein unzumutbarer Widerspruch. Und trotzdem gibt es für beide Aussagen, wenn Sie die Physiker fragen, ganz solide Belege. Es lässt sich beides gleichzeitig sagen. Und Forscher etwa wie Heisenberg haben gesagt, wir müssen es lernen, in diesen komplementären Strukturen zu denken. Und je länger ein Physiker darüber nachdenkt, so sagt er sinngemäß, umso weniger erscheint ihm das als ein Widerspruch. Weil er einfach lernen muss, in diesen sich ergänzenden Polen zu denken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir ist das mit diesem Thema ganz ähnlich gegangen, weil ich mich da ja auch in meiner Doktorarbeit lange, lange damit beschäftigen durfte. Je länger ich darüber nachdachte und immer wieder diese beiden Pole bewegte, umso weniger erschien mir das als ein Widerspruch. Es ist beides gleichzeitig, sagt die Bibel, auch wenn wir das nicht so einfach übereinkriegen. Und der Physiker Bernhard Filbert hat diese Nachbarschaft von Physik und Gotteslehre ganz gut ausgedrückt. Er hat gesagt, Zitat, können wir denn erwarten, dass sich Gott, der Herr und Schöpfer der Welt, samt allen Denkens und aller Denkgesetze und aller Denkmöglichkeiten, dass sich der mit Denkoperationen umfassen lässt, die sich nicht einmal die Lichtquanten bieten lassen? Können wir denn erwarten, dass der allmächtige Gott sein Handeln mit uns in so ein enges Kästchen hineinsperren lässt, das nicht mal mehr ausreicht, um die Lichtquanten angemessen zu beschreiben? Und Paulus sagt das viel einfacher. Er sagt, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Also, für uns heißt das, wir müssen beide Seiten ganz, ganz ernst nehmen. Wir sind voll zur Verantwortung gerufen, aber wir dürfen auch wissen, wenn wir zum Glauben finden durften, dass es letztlich eine Folge dessen, dass Gott uns erwählt hat. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir sehen, Paulus hat diese Wahrheit normalerweise in der Gemeinde gepredigt, unter Christen gepredigt. Er hat diese Wahrheit nicht auf dem Marktplatz gepredigt, wo er wusste, da sind viele Menschen, die Jesus Christus noch gar nicht kennen. Das war kein Thema für die Evangelisation bei Paulus. Darüber werden wir beispielsweise nicht predigen am nächsten Sonntag, wenn wir alle möglichen Besucher des Kirchentages hierher einladen, um über die Religionsfrage zu reden. Aber wenn Menschen zum Glauben gekommen waren, wenn sie Christen geworden waren, dann wusste Paulus, es ist wichtig, dass sie auch diese Wahrheit, diese komplementäre Wahrheit kennenlernen. Und natürlich, das muss man zugeben, das provoziert. Und an dieser Stelle haben auch Ungläubige immer wieder eingehakt und gesagt, naja gut, wenn es Gottes Verdienst ist, dass du glauben kannst und gerettet wirst, dann ist es auch eben Gottes Schuld, wenn ich nicht glauben kann und nicht gerettet werde, ist Gott doch selber schuld, dann bin ich eben entschuldigt in meinem Unglauben, Gott hat mich eben nicht erwählt, basta. Und genau diese Umkehrung verbietet uns die Bibel. Für unser normales Denken läge das nahe, dass man sagt, wenn du errettet wirst, weil Gott dich von Ewigkeit her erwählt hast, dann gehe ich eben verloren, weil Gott mich von Ewigkeit her verdammt hat. Aber genau diesen Schluss zieht die Bibel nicht. Sie lässt auch hier wieder diese Spannung stehen. Sie sagt, der Mensch, der Gottes Ruf gehört hat, ist voll verantwortlich. Oder etwas einfacher ausgedrückt, in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Die Bibel lehrt nicht, dass Gott sozusagen von Ewigkeit her vor Grundlegung der Welt bestimmte Menschen für immer zur Verdammnis herausgesucht hat. Sondern sie lässt es bei dieser Spannung stehen, dass sie sagt, jawohl, wenn du dich bekehrst, dann ist das im Letzten Gottes Verdienst. Er hat dich erwählt und er hat dich zu diesem Schritt geführt. Und sie sagt umgekehrt, genauso, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du dich nicht umkehrst, dann kannst du dich nicht darauf hinausreden, dass Gott dich eben dazu bestimmt hätte, sondern dann wirst du voll bei deiner Verantwortung gepackt. Dann ist es deine Schuld. So sagt es die Heilige Schrift. Und deswegen ist es für uns wichtig, diese Wahrheit schrittweise zu verstehen, uns immer mehr da heranzuschleichen gewissermaßen, uns damit vertraut zu machen, wie mit dem Zirpen der Grillen. Und deswegen hat Paulus uns heute Morgen diesen Blick ermöglicht, der für uns kleine Menschen eigentlich viel zu hoch ist. Das, was wir heute Morgen gelesen haben, das war ein Blick in den Ratschluss Gottes. Und da hat uns Paulus diese eine große Wahrheit gezeigt, die Tatsache der Erwählung.
Und ich denke, es ist normal, dass sich unser erdgebundener, fehlerhafter Verstand leicht immer wieder dagegen auflehnt. Aber das ist auch wahr. Wenn wir es lernen, unser Denken dem Wort Gottes unterzuordnen und zu sagen, Herr, ich weiß, dass du mehr weißt als ich und ich möchte dich besser verstehen und ich bin bereit, auch solche Dinge zu akzeptieren, die meinem begrenzten Denken auf den ersten Blick nicht einleuchten. Bitte hilf mir. Wenn wir bereit sind, diese ja eigentlich vernünftige Haltung gegenüber dem Wort Gottes einzunehmen, weil Gott es einfach besser weiß als wir, dann wird er unseren Verstand Schritt für Schritt immer mehr erleuchten. Und er wird uns helfen, auch diese komplexeren Dinge, die uns eigentlich gegen den Strich gehen, Schritt für Schritt besser zu verstehen. Gott will uns lehren, seine Gedanken zu denken. Er will uns lehren, das Zirpen der Grille zu hören. Und gerade diese Erwählungslehre, wenn wir die Schritt für Schritt in unserem Leben besser begreifen, dann wird das, denke ich, zu vielen sehr praktischen Auswirkungen führen. Ich möchte am Ende nur zwei davon nennen. Zwei praktische Auswirkungen, zu denen diese Wahrheit in unserem Leben führen kann. Und die eine Auswirkung ist Demut. Wissen Sie, die Erwählungslehre, die macht Gott groß und den Menschen klein. Und sie sagt, der Grund dafür, dass Gott dich erwählt hat, liegt nicht darin, dass du so toll bist oder so ein großes religiöses Potenzial mitgebracht hast von Natur aus, sondern der Grund dafür, dass Gott dich erwählt hat, liegt in seinem Erbarmen, in seiner souveränen Entscheidung. Er hat es dir schenken wollen. Und das macht uns demütig. Ich weiß noch genau, wie eine Naturwissenschaftlerin mir gegenüber saß, der ich das zu erklären versuchte. Und da sagte sie, ja, dann sagen sie damit gewissermaßen, alles Gute kommt von Gott und alles Schlechte kommt von uns. Und ich sagte, ja, so ist es. So sagt es die Heilige Schrift auch. Und Charles Haddon Spurgeon, der große englische Prediger, der ist geradezu persönlich angegriffen worden, oft wenn er das gepredigt hat. Und er sagte mal, Geschwister, in uns allen lebt diese natürliche Feindschaft gegen Gott und gegen die Souveränität seiner Gnade. Ich habe erlebt, wie Menschen vor Wut auf ihre Lippen bissen und mit den Zähnen knirschten, als ich über dieses Thema predigte. Ist hier heute noch nicht passiert. Und Spurgeon nennt dann auch einen Grund. Er sagt, die Tatsache, dass die Errettung zuerst von Gott kommt, ist eine demütigende Wahrheit. Und wegen ihres demütigenden Charakters mögen die Menschen sie nicht. Gesagt zu bekommen, dass Gott mich retten muss, wenn ich gerettet werde. Und dass ich in seiner Hand bin, das mag ich nicht, sagt einer. Nun, erwidert Spurgeon, das dachte ich mir. Wer hätte je im Traum daran gedacht, dass du es mögen würdest? Also, das ist das eine. Diese Wahrheit, ja, hilft uns, demütig zu werden. Vor Gott auch noch den letzten Rest unseres Stolzes zu verlieren, und zu kapieren, es war wirklich allein seine Großzügigkeit und sein Erbarmen. Es gibt keinen einzigen Grund, mit dem ich erklären könnte, dass er mich erwählt hat. Es war seine große Gnade. So, und dann ist ein zweites, was sehr praktisch daraus folgt und wozu uns Gott durch diese Wahrheit erziehen will. Das zweite ist Dankbarkeit. Nicht nur Demut, sondern auch Dankbarkeit. Schauen Sie, wenn man sich das klar macht, meine Rettung hängt zuerst davon ab, dass mich Gott erwählt hat. Ich hatte es nicht zunächst einfach in meiner Hand, so wie Herkules am Scheidewege, rechts oder links. Und ich habe mich eben dann dazu rechts entschieden und andere entscheiden, sich links zu gehen. Sondern Gott musste mich da erst mal rausholen. Ich konnte es nicht allein. Wissen Sie, als mir das zum ersten Mal klar wurde, da konnte einen richtig einen Schrecken packen. Was wäre, wenn Gott mich nicht erwählt hätte? Haben Sie das jemals gedacht? Was wäre, wenn ich nicht glauben dürfte? Und dann habe ich einmal tief durchgeatmet, weil ich wissen durfte, aber er hat es getan. Er hat mich zum Glauben geführt. Ich darf an Jesus glauben. Und deswegen kann ich erleichtert durchatmen und von Herzen dankbar sein. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal so geht. Mir geht es manchmal so, dass wir einerseits theoretisch wissen, wir haben die Rettung nicht verdient und wir sind als Christen nicht besser als die anderen. Aber dann schleicht sich so in einen Winkel unseres verwegenen Herzens, zumindest meines Herzens, doch immer mal wieder dieser Gedanke ein, naja gut, aber du hast ja Gottes Geschenk wenigstens angenommen und im Gegensatz zu denen, die ungläubig geblieben sind, bist du ja wenigstens etwas offener gewesen und eigentlich ist es doch ganz recht und angemessen, dass Gott dich begnadigt hat und in seinen Himmel reinlässt. Ja, und dann beschleicht einen doch manchmal so ein gewisses Verdienstgefühl, wenn man dann auf Menschen guckt, die nicht an Jesus glauben und sagen, naja, so unverdient ist es ja doch nicht. Man wagt nicht, den Gedanken zu Ende zu formulieren. Aber es kann sich zumindest in mein Herz sehr schnell sowas einschleichen.
Und dagegen ist die Wahrheit der Erwählung Gottes ein sehr geeignetes Heil und Gegenmittel. Denn damit rüttelt Gott mich wach und sagt, Nestvogel, du konntest dich nur bekehren, weil ich dich von Ewigkeit her dazu erwählt habe. Du konntest nur deshalb zum Glauben an Jesus finden, weil ich in meiner Gnade dich rausgeholt habe vor Grundlegung der Welt. Und deshalb darfst du mein Kind sein. Und wenn mir das bewusst wird, dann werde ich wieder ganz neu dankbar dafür, dass ich Christ sein darf, dass ich diesem Herrn gehören darf. Und es passiert uns als Christen ja immer wieder, dass wir sagen, ach, fällt uns manchmal so schwer, dankbar zu sein. Und es fehlt uns vielleicht noch schwerer, demütig zu sein. Ich kann Ihnen einen guten Rat geben, der mir auch selber geholfen hat. Wenn Sie demütiger werden wollen und dankbarer werden wollen, vertiefen Sie sich in die Erwählungslehre. Und danken Sie Gott dafür, dass er Sie errettet hat. Danken Sie ihm dafür und geben Sie vor ihm zu. Herr, ich gebe das zu. Ich bin es nicht ein Fünkchen wert gewesen. Aber du hast mich zu dir gezogen. Und ganz am Schluss, ich kenne ja Sie nicht alle und gucke nicht hinter jedes Menschen Stirn. Wenn jemand hier sein sollte, der noch nicht zu Christus gehört, dann haben Sie möglicherweise gedacht, wie gerne gehörte ich dazu. Aber ich bin draußen. Für mich gilt das nicht. Vielleicht ist das ja heute Ihre Stunde. Vielleicht benutzt Gott ja ausgerechnet diese Predigt über Erwählung, um Sie zur Bekehrung zu führen. Das könnte doch sein. Um Ihre Sehnsucht zu wecken nach seiner Vergebung und nach seinem Frieden. Vielleicht ist das ja heute die Stunde, in der Gott Sie ruft. Und dann geben Sie ihm Antwort. Setzen Sie Ihr Vertrauen auf Jesus Christus. Wenden Sie sich im Glauben an ihn und sagen, Herr, rette mich, vergib mir. Und dann kann ich Ihnen Folgendes zusagen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das zum Schluss hören. Es gibt keinen einzigen Fall in der ganzen Bibel, wo Jesus einen Menschen abgewiesen hätte, der zu ihm kam. Der zu ihm kam mit der Bitte, Herr, rette mich, Herr, vergib mir meine Schuld, bitte erbarm dich über mich. Ich sage Ihnen, es gibt keinen einzigen Fall in der Bibel, wo einer, der mit dieser Haltung zu Jesus kam, von Jesus abgewiesen wurde, mit der Begründung, es tut mir leid, du bist leider nicht erwählt. Das gibt es nicht. Und darum ist es für einen Menschen, der gewissermaßen vor dieser Tür steht, eine völlig falsche Frage zu fragen, bin ich erwählt? Das ist müßiges Spekulieren. Sie müssen sich eine ganz andere Frage stellen, nämlich die Frage, bin ich seinem Ruf gefolgt? Jesus Christus ruft mich. Wir haben das vorhin gesungen. Jesus Christus ruft dich. Sein Ruf dringt jetzt an dein Ohr. Das ist die Frage, die Sie stellen müssen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet in Johannes 6, also ausgerechnet in dem Kapitel, wo Jesus so viel über die Erwählung geredet hat, dass er ausgerechnet in Johannes 6 auch diesen Satz platziert hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus, nachdem er in Matthäus 11, Vers 27 das so deutlich gesagt hat, niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Wissen Sie, was Jesus unmittelbar im nächsten Satz anfügt? Da sagt er nicht so, nun hört mal in euer Herz hinein, ob ihr vielleicht von Gott auserwählt seid. Wissen Sie, was Jesus im unmittelbar nächsten Satz sagt? Matthäus 11, Vers 28. Da sagt er, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben. Und damit will Jesus jedes Missverständnis ganz eindeutig ausschließen, dass einer, der zu ihm käme, möglicherweise nicht angenommen werden würde, mit der Begründung, du bist leider nicht erwählt. Und darum kann ich Ihnen vom Wort Gottes her diese Garantie wirklich geben. Nicht, weil ich es sage, sondern weil die Bibel es sagt. Wer immer in der richtigen Haltung zu Jesus Christus kommt, mit der Bitte um Erbarmen, mit der Bitte um Vergebung, mit der Bitte, Herr, rette mich, der wird angenommen. Darauf steht seine Zusage. Und dann später wird Gott Ihnen die Augen dafür öffnen, warum Sie kommen konnten. Warum Sie diese Stunde der Umkehr erleben durften. Und dann wird Gott Ihnen sagen, noch bevor du angefangen hast, mich zu suchen, im Jahr 2005 oder 2004, habe ich schon längst angefangen, dich zu mir zu ziehen. Ja, mehr noch, vor Grundlegung der Welt habe ich schon entschieden und bestimmt, dass du für ewig bei mir sein sollst. Und wer das begreift, der wird dann nachvollziehen können, was der Dichter John Chadwick einmal in ganz einfachen Versen geschrieben hat. Als er sagt, ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb, er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter, wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Gefunden wurde ich ganz durch dich. Und wenn uns diese Wahrheit wirklich nahe kommt und ins Herz trifft, dann wird sie uns helfen, demütig zu werden vor unserem Herrn und dankbar. Und dann werden wir aus Überzeugung singen, was wir jetzt singen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Jetzt weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Amen.